SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die Mietpreisbremse soll bis Ende 2028 verlängert werden. Bundesjustizminister Buschmann hat den Gesetzentwurf dazu zur Abstimmung an die anderen Ministerien der Ampelregierung verschickt. Der Entwurf liegt der Deutschen Presseagentur vor. Chris Berdrow.
Die Mietpreisbremse soll in angespannten Wohnungsmärkten sicherstellen, dass die Miete bei neuen Mietverträgen nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Sie läuft aktuell bis Ende nächsten Jahres. Wo die Mietpreisbremse angewendet wird, entscheidet die jeweilige Landesregierung. Gleichzeitig ging ein Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung, der Strafverfolgungsbehörden bei schweren Straftaten die Speicherung bestimmter Kommunikationsdaten erlaubt. Geplant ist keine Vorratsdatenspeicherung, sondern ein Verfahren, bei dem die Daten erst dann gespeichert werden, wenn ein Verdacht auf eine Straftat wie Mord oder Totschlag besteht.
Verbände und Wirtschaftswissenschaftler kritisieren, dass die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung voraussichtlich erhöht werden. Experten haben errechnet, dass der sogenannte Zusatzbeitrag im kommenden Jahr um 0,8 Punkte auf 2,5% angehoben werden muss. Der Vorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, Pfeiffer, sagte, damit werde die finanzielle Belastbarkeit der Versicherten und der Arbeitgeber zunehmend an ihre Grenzen gebracht. Es sei unerklärlich, dass die Gesundheitspolitik tatenlos zusehe, wie sich die Beitragsspirale immer schneller drehe. Dem widersprach Bundesgesundheitsminister Lauterbach gestern in der ARD.
Das teuerste Gesundheitssystem in Europa. Zum Teil ist die Qualität nur mittelmäßig. Es sind Strukturreformen in den letzten Jahren verpasst worden. Krankenhäuser zum Beispiel produzieren Defizite. Ein Drittel der Krankenhausbetten steht leer. Wir haben 7 Milliarden mehr Ausgaben. Trotzdem kämpfen viele Häuser gegen die Insolvenz.
Das Geld und eine Strukturreform seien daher dringend notwendig, sagte Lauterbach. Das Eis in der Antarktis schmilzt laut einer Untersuchung immer schneller. Gründe dafür sind Brände und zunehmender Schiffsverkehr auf der Südhalbkugel. Das steht in der Studie, die im Fachmagazin Science Advance auch veröffentlicht wurde. Susanne Henn berichtet.
Die Zahl der Brände auf der Südhalbkugel nimmt immer weiter zu. Dabei werden, genau wie bei der Schifffahrt, jede Menge Kohlenstoffpartikel freigesetzt. Dieser Ruß legt sich wie eine schwarze Schicht auf das Eis und sorgt dafür, dass mehr Sonnenlicht absorbiert wird. Die Folge, das Eis schmilzt immer schneller. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren der Studie unter Leitung der Universität Rio de Janeiro. Mit für diese Entwicklung verantwortlich ist auch, so die Forschenden, der Tourismus. So wächst nicht nur der Warentransport per Schiff immer weiter, die Zahl der Schiffsreisen in die Antarktis hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Die Autoren fordern die Reisekonzerne dringend dazu auf, entweder schnell technische Lösungen zu finden, um den Rußausstoß zu reduzieren oder die Zahl der Touristen einzuschränken.
Eine Abwrackprämie für Verbrennerautos könnte mehr zum Klimaziel beitragen als bisher gedacht. Das zeigt eine neue Studie des unabhängigen Umweltforschungsverbunds ICCT. Andreas Herrler.
Die Forschenden gehen davon aus, dass 8 Millionen Verbrenner stillgelegt würden, würde es eine Abwrackprämie geben. Damit könnten bis zu 11 Millionen Tonnen CO2 und andere umweltschädliche Abgase eingespart werden. Das wäre zum Beispiel deutlich mehr, als wenn man auf E-Fuels umsteigt und gut ein Drittel der CO2-Menge, die für das deutsche Klimaziel im Verkehrssektor eingespart werden soll. Mehrere SPD-Politiker hatten die Abwrackprämie 2.0 vorgeschlagen. Wer seinen Verbrenner abwrackt und ein E-Auto kauft, soll bis zu 6.000 Euro bekommen.
Die Deutsche Verkehrswacht kritisiert die sogenannten Elterntaxis, also Eltern, die ihre Kinder bis vor die Schule fahren und absetzen mit dem Auto. Das sei bequem, aber vor allem auch gefährlich, hat Verkehrswachtspräsident Bodewig der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Günter Laubis.
Laut ADAC wird mittlerweile jedes vierte Grundschulkind von den Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht. Das sei nicht hinnehmbar, sagt Bodewig. Die Eltern sollten den Schulweg mit ihrem Kind lieber üben. Dann könnte es oft schon ab der ersten Klasse allein zur Schule gehen. Die vielen Autos vor den Schulen, gerade morgens, seien aber einfach nur ein Unfallrisiko, vor allem für die, die zu Fuß kommen würden. Bodewig fordert deshalb ein absolutes Halteverbot vor den Schulen.
Die Grimme Online Awards für publizistische Leistungen im Internet sind am Abend in Marl verliehen worden. In der Kategorie Information wurde die Recherche Europäische Waffen, amerikanische Opfer von Tagesspiegel und ZDF Magazin Royal ausgezeichnet. Sie zeigt, dass Amokläufe in den USA oft mit Waffen aus Deutschland und Österreich begangen werden. Außerdem bekam zum Beispiel auch der Bayerische Rundfunk einen Preis für einen Report über unkontrollierten Datenhandel im Netz. Und noch ein Preis wurde vergeben, der Deutsche Verlagspreis auf der Frankfurter Buchmesse. Ausgezeichnet wurden 84 kleine Verlage. Das Preisgeld insgesamt rund 1,6 Millionen Euro. Lars Hofmann.
Die drei Hauptpreise haben der Leipziger Akono Verlag, der Kinderbuchverlag Mixed Vision aus München und der Kölner Lyrikverlag Parasitenpresse gewonnen. Sie bekommen jeweils 50.000 Euro. Und der Verlag Kunstanstifter aus Mannheim hat den erstmals verliehenen Nachhaltigkeitspreis erhalten, der mit 30.000 Euro dotiert ist. Kulturstaatsministerin Roth sagte, diese kleinen, unabhängigen Verlage seien für die Demokratie und das gesellschaftliche Miteinander besonders wichtig. Deshalb sei eine solche Förderung wie durch den Verlagspreis dringend notwendig.
In Mannheim ist am späten Abend ein Schiff an einer Brücke hängen geblieben. Das sorgt auch heute Morgen noch für Probleme. Der Schiffsverkehr auf dem Altrhein ist eingeschränkt. Auch die betroffene Brücke ist natürlich gesperrt. Christine Beidt.
Der Schiffsführer wollte wohl gegen 23 Uhr durch die aufgeklappte Brücke fahren. Das Steuerhaus ist aber hängen geblieben und wurde abgerissen. Dabei hat es noch zwei Autos vom Schiff mit ins Wasser gezogen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden geht schon jetzt in die Millionen, ohne dass klar ist, wie viel die Reparaturen an der Brücke kosten werden. Die wird jetzt von einem Statiker begutachtet. Außerdem wird untersucht, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein Feuerwehrsprecher hat gesagt, wenn sich ein Schiffsführer zum Beispiel beim Wasserstand verrechne, sei bei der Durchfahrt unter der Brücke nicht genug Platz fürs Steuerhaus.
Ja, wir bleiben bei unseren Brücken. Zwischen Ulm und Blaubeuren fährt bis auf Weiteres kein Zug mehr. Grund ist eine marode Brücke, die über die Gleise der bei Blaustein im Alb-Donau-Kreis führt. Experten hatten bei einer Untersuchung festgestellt, dass der verbaute Spannstahl marode ist. Es ist derselbe, der auch in der eingestürzten Carola-Brücke in Dresden verbaut war. Die Bahn will auf der Strecke bis auf Weiteres Busse einsetzen, erstmal bis Ende Oktober. Der Sänger Liam Payne ist tot. Der 31-Jährige, der früher Teil der Band One Direction war, ist in Buenos Aires mehrere Meter aus einem Hotelfenster gestürzt. Das hat die argentinische Polizei mittlerweile bestätigt. Anne Herberg berichtet.
Vorausgegangen war wohl ein Notruf des Hotelpersonals. Ein Mann soll sich unberechenbar und aggressiv verhalten haben. Der Anrufer vermutete, dass dieser Mann unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stehen könnte. Das US-Portal TMZ berichtete außerdem, dass der einzige Teenie-Star zuvor seinen Laptop in der Hotellobby zerschmettert hätte und dann zurück in sein Zimmer getragen werden musste. Von dort aus muss er wohl später in den Innenhof des Hotels gestürzt sein, etwa 13 Meter tief. Zu weiteren Fragen äußerte sich der Notfalldienst nicht, etwa ob Payne sprang oder aus Versehen fiel. Es wird ermittelt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Teils neblig und trüb, stellenweise auch mal sonnig. 16 bis 22 Grad heute.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der Herbst fühlt sich in diesem Jahr irgendwie überraschend herbstlich an. Nass und kühl und vielleicht wird ja auch der Winter ein richtiger Winter. Mit ordentlich Schnee und damit auch einer verlässlichen Grundlage, um einen Skiurlaub zu planen. Das ist seit vielen Jahren schwieriger geworden. Viele Skiorte kämpfen mit unkalkulierbaren Schneemengen. Das Skifahren selbst gerät aus vielen Umweltgründen immer mehr in die Kritik. Und manche Regionen ziehen die Konsequenzen. Zum Beispiel in Frankreich. Wir schauen in dieser Woche in SWR aktuell genauer hin, was die Reisebranche, was die Trends und die Ziele angeht. Über die Zukunft des Skitourismus habe ich mit Günther Aigner gesprochen, der seit Jahren die Grundlagen der gesamten Branche erforscht. Ich habe ihn gefragt, wie viele Skigebiete in den Alpen es im Vergleich zu heute in 20 Jahren noch geben wird.
Gute Frage. Jedenfalls weniger Skigebiete als heute. Im Detail kann Ihnen das niemand sagen. Aber es ist ein Trend, den wir schon seit mindestens 30 Jahren beobachten. Die Anzahl der Skigebiete wird immer weniger. Und mich hat es überrascht, dass das jetzt so breit in den Medien war mit dem französischen Skigebiet. Ich könnte Ihnen Dutzende in Österreich aufzählen.
Gilt das denn für den gesamten Alpenraum oder nur für höhere Lagen? Oder was ist zum Beispiel mit Mittelgebirgen, Schwarzwald oder im Allgäu bei uns in Deutschland?
Da sind die Tendenzen ähnlich. Also ich weiß, dass es auch im Allgäu Skigebiete gibt, die zugesperrt haben. Im Grunde ist es ja ein allgemeines Wirtschaftsphänomen. Die Anzahl der Anbieter wird immer weniger und die Anbieter, die noch im Markt sind, die werden größer. Die kleinen Lebensmittelgeschäfte sind ausgestorben durch den Supermarkt. Mhm. Viele kleine Kinos wurden ersetzt durch große. Also das ist nicht so überraschend, allgemein wirtschaftlich gesehen.
Das heißt, man kann Skitourismus eigentlich nur auf einem höheren wirtschaftlichen Level betreiben und gar nicht mehr auf so einem kleinen.
Ja, das würde ich sagen, ja. Die Kosten sind wahnsinnig gestiegen und deshalb ist das Skifahren auch teuer geworden. Und ganz wichtig, die Gesellschaft hat sich verändert. Das Anspruchsdenken der Gesellschaft hat sich verändert. Wir alle sind mit diesen kleinen Skigebieten nicht mehr zufrieden. Deshalb hören wir entweder ganz auf oder gehen zu den großen Anbietern. Wir sind schuld. Wir sind der Markt.
Jetzt gibt's ja auch immer wieder Argumente, es gibt zu wenig Schnee, die Gletscher schmelzen, der Kunstschnee ist teuer, wir greifen sowieso in den Naturraum, alpines Hochgebirge eigentlich ein. Ist das ein sehr spezieller deutscher Blick auf die Thematik oder ist das auch in anderen Ländern verbreitet?
Also prinzipiell stimmt das natürlich alles, was Sie sagen. Und doch ist die Vehemenz der Diskussion ist etwas sehr Deutsches. Also das gibt es weltweit hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. In den USA spricht das größte Skigebiet Steamboat Springs davon, neue Geländekammern und Berge zu erschließen und ihren Flugplatz besser an die amerikanischen Städte anzubinden, damit mehr Leute mit dem Flugzeug hierher kommen würden. Wir im deutschsprachigen Raum würden uns alle an den Kopf greifen. Bei uns ist die Debatte viel ernsthafter und man geht mit dem Skisport strenger um. Und das hat aber auch dazu geführt, dass nirgendwo auf der Welt das Skifahren so ökologisch sorgfältig angeboten wird wie im deutschsprachigen Raum.
Die Einschätzung von Günther Aigner erforscht seit Jahren zum Skitourismus.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wir kommen nochmal zurück zu Gesundheitsminister Lauterbach. Heute ist der Tag der Entscheidung für seine Krankenhausreform. Im Bundestag gibt es heute die zweite und dritte Lesung. Es soll also ein Haken dran an den Umbau des Krankenhaussystems. Jan Zimmermann.
Mit der Mehrheit der Ampelparteien im Parlament wird das Gesetz wohl heute beschlossen. Die Bundesregierung setzt künftig auf mehr Spezialisierung in den Kliniken. Damit soll die Versorgung, also die Qualität der Behandlung, besser werden. Mit der Reform wird auch ein neues Vergütungssystem eingeführt. Die Krankenhäuser sollen dafür, dass sie bestimmte Geräte und Leistungen vorhalten, mehr Geld bekommen. Das wird sie finanziell entlasten. Das ist zumindest das Ziel. Und in kleinen Kliniken auf dem Land sollen Fachärzte ambulant behandeln dürfen. Kritik an der Krankenhausreform, die gibt es auch und die kommt von mehreren Bundesländern. Sie befürchten, dass kleine Kliniken in ländlichen Regionen im Zuge der Reform auf der Strecke bleiben und dann schließen müssen.
Im Handel und an Bankautomaten könnte heute das Bargeld knapp werden. Der Grund ist ein bundesweiter Streikaufruf von Verdi für die Geld- und Werttransportbranche. Der Ausstand betrifft auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Christoph Geismayer.
Der Ausstand habe zur Folge, so die Gewerkschaft, dass Geldautomaten nicht ausreichend Bargeld bereitstellen können, der Einzelhandel nicht mit Wechselgeld versorgt wird und die Einnahmen von Geschäften nicht abgeholt werden können. Verdi fordert von den Arbeitgebern in der laufenden Tarifrunde ein akzeptables Lohnangebot. Mit ihrem bundesweiten Streik will die Gewerkschaft dazu erneut Druck machen, parallel zu der heute und morgen stattfindenden dritten Runde der Tarifverhandlungen. Unterdessen übte der Arbeitgeberverband BDGW scharfe Kritik an den Streiks.
Die Kennenlerngespräche zwischen Vertretern von CDU, SPD und BSW in Sachsen sind abgeschlossen. Ab heute entscheiden die Parteigremien über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen. Aus Dresden Uta Deko.
Man habe intensiv und konstruktiv landespolitische Themen beraten, teilten CDU, SPD und BSW in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Dabei seien Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet worden. Auf der Basis sollen nun bis Freitag die drei Landesvorstände über die Aufnahme von Sondierungsverhandlungen entscheiden. Bis in die Nacht hat die Verhandlungsrunde getagt und ein gemeinsames Papier verabschiedet, das dafür eine Grundlage bilden soll. Zu inhaltlichen Vereinbarungen wurde bislang nichts mitgeteilt. Auch das Papier ist bislang nicht öffentlich. Insgesamt hatten sich alle Teilnehmer der 15-köpfigen Gruppe an die Vertraulichkeitsvereinbarung in dem Punkt gehalten. Zu hören war lediglich im Hintergrund eher Atmosphärisches. So sei das Vertrauen gewachsen, dass alle drei Parteien ein tatsächliches Interesse an einer gemeinsamen Regierungsbildung hätten, auch weil jeder zu Kompromissen und Zugeständnissen bereit gewesen sei. Wenn die Landesvorstände ihr Okay geben, könnten die Sondierungen bereits in der kommenden Woche beginnen.
In Brüssel beginnt der zweitägige EU-Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs. Zentrales Thema soll die Migrationspolitik sein. Paul Vorreiter.
Mehrere EU-Länder fordern klare Regeln, wie abgelehnte Asylbewerber schneller abgeschoben werden können. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte diese Woche versprochen, Regeln zu präsentieren, wie Flüchtlinge in Drittstaaten gebracht werden können. In seinem Einladungsschreiben an die 27 Staats- und Regierungschefs schreibt Ratspräsident Michel, dass es bei dem Treffen in Brüssel auch zentral um die Ukraine-Unterstützung gehen soll. Die Staats- und Regierungschefs wollen besprechen, wie das Land im Winter gegen Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur geschützt werden kann. Weiterer wichtiger Punkt der Debatte ist der 50 Milliarden Dollar Kredit, auf den sich die G7-Staaten im Sommer geeinigt hatten. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird wieder beim Gipfel in Brüssel dabei sein.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ab heute Abend ist Sicherheitsstufe Rot im Berliner Regierungsviertel angesagt. Und zwar nicht nur, weil der US-Präsident zu Besuch kommt. Nein, heute geht es um das ARD-Hauptstadtstudio. Dort sind heute nämlich nicht nur die üblichen Zweibeiner unterwegs, sondern auch ein paar Vierbeiner. Effi Seibert erklärt's.
Seitdem ich in Berlin arbeite, treffe ich öfter mal auf vierbeinige Kolleginnen und Kollegen. Heute kommen sie wieder ins Studio. Sie schnüffeln dann alle Türen und Treppen ab, Stockwerk für Stockwerk. Denn heute Abend ist im ARD-Hauptstadtstudio der politische Treff. Da kommen der Kanzler und seine Ministerinnen und Minister und jede Menge politische Prominenz. Und deswegen hohe Sicherheitsstufe, auch für die Kollegen Sprengstoffhunde. Die sind auch auf den Kanzlerreisen im Einsatz. Wenn der Regierungsflieger auf einem extra Areal eines ausländischen Flughafens geparkt ist und die deutsche Reisegruppe vom Staatsbesuch zurückkommt und weiterfliegen will, dann geht das meistens nicht durch das normale Flughafengebäude, um dort das Gepäck durchleuchten zu lassen, sondern die Busse fahren direkt bis vor den Regierungsflieger. Da muss jeder seinen Koffer aufs Rollfeld stellen und dann kommen die internationalen Sprengstoffhunde und schnüffeln alles ab. Meine Beobachtung dabei: Es ist wie bei den Menschen. Es gibt sehr eifrige Hundekollegen, die mit großem Einsatz überall die Nase reinstecken. Und es gibt die, die man dauernd freundlich ermuntern muss, ihre Arbeit zu tun. Am besten klappt das mit Belohnung. Eben wie bei den Menschen.
Gedanken von Effi Seibert aus dem ARD Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.